Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 142, dem einzigen deutschen Fußball-Podcast mit Bewährungsstrafe. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin.
Hi.
Und vom Rautenradio heute Abend zu Gast der Herzi.
Moin, moin.
Moin, moin. Ich glaube, das ist alles, was wir zu Gerichtsurteilen über irgendwelche steuerhinterziehenden Fußballmenschen sagen, oder?
Ich habe gesagt, ich sage zu dem Thema nichts.
Genau, ich wollte das nur am Anfang sicherstellen. Kommen wir zu diesen wesentlich spannenderen Themen. Wir haben am letzten Wochenende gegen den HSV gespielt und ich muss sagen, was ich von dem Spiel gesehen habe, hat mich schwer enttäuscht.
Ja, also erste Halbzeit noch akzeptabel, würde ich mal meinen. Das Tor von, das muss man echt mal sagen, das Tor von Madlung war ja schon ziemlich klasse. Herzi, warst du vielleicht im Stadion oder hast du es am Fernseher gesehen?
Ich habe es am Fernseher gesehen, die vollen 90 Minuten, und ich frage mich, wie du eine Überleitung mit spannend auf dieses Spiel formulieren kannst.
Das ist die pure Ironie, die wir ja haben.
Ja,
also spannend war da nichts dran. Ja.
Also das Tor von Madlung war ja schon eine feine Kiste, hätte ich nicht gedacht, dass er das überhaupt so kann, ja. Also dass es überhaupt so technisch bzw. körperlich ihm möglich ist, ja, das war nett, aber gerade jetzt mal, sag ich mal, von Eintracht-Sicht, was nach der Pause passiert ist, das war richtig enttäuschend. Ich fand ehrlich gesagt, dass der HSV ja auch teilweise wirklich besser im Spiel war.
Also die einzige Spannung, die bei mir aufkam, war die Frage, wann kassieren wir ein Tor und bleibt's bei dem einen? Das war die einzige Spannung, die sich bei mir irgendwann aufgebaut hat. Weil das für ein Tor kassieren, das war mir relativ klar.
Ja, spätestens mit Beginn der zweiten Halbzeit, ne, als die Eintracht wirklich aufgehört hat, Fußball zu spielen, dass sie überhaupt keine Offensivaktion mehr gefahren hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Da habe ich echt gedacht, okay, das darf man ja eigentlich gar nicht so laut sagen, ne? Aber hat der Fee jetzt hier bei Tipico eine Wette abgeschlossen, auf Unentschieden Eintracht oder was? Weil das kam mir echt so vor. Weißt du, wenn du dir die ein oder andere Doku ansiehst über Wettmanipulation und so weiter und so fort, darfst du nicht so weit raustreiben, aber es ist im Endeffekt schon so, da denkst du dir, die wollten an dem Abend gar nicht 3 Punkte entführen.
Ja, spätestens nach dem Wechsel Meier raus, Rosenthal rein. Ich meine, auch wenn Rosenthal in der Woche davor gut gespielt hat, aber was sollte bitte dieser Wechsel?
Ja gut, das Problem ist halt, du darfst normalerweise nicht Rosenthal für Meier bringen. Du musst die beiden zusammenbringen, dann hat man gemerkt, das funktioniert. Im Zusammenspiel reißt Rosenthal, das hat man in den letzten Wochen ja schon gesagt, Lücken für Meier, die dieser dann nutzen kann, und umgekehrt, funktioniert im Zusammenspiel, aber nicht den einen für den anderen und erst recht nicht Rosenthal dann vorne drin lassen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und es hat nicht funktioniert. Ich denke, Herzi, du hast eine bisschen bessere Sicht auf Hamburg. Ich glaube, ihr seht das nicht so ganz so, verlorene 3 Punkte, oder ist es bei euch ähnlich?
Ja, also wir nehmen erstmal den Punkt dankbar an, weil das, was Frankfurt nach dem 1:0 gemacht hat, das ging tatsächlich schon in die Richtung, jetzt haben wir keine Lust mehr und müssen wir noch auslaufen. Für mich wurde damit das Spiel dann langsam interessant.
jetzt dürfen wir mitspielen, ja.
Und die Auswechslung von Meier, die du gerade angesprochen hast, die habe ich natürlich mit Begeisterung aufgenommen, weil damit war dann klar, dass der kein Tor mehr macht gegen uns, weil gerade unsere Ex-Spieler sind da ja besonders begnadet für und Meier gehört ja auch dazu.
Ja, stimmt, das vergisst man immer wieder, ne? Aber er ist ja auch ein ehemaliger HSV-Spieler, der war ja noch in ganz jungen Jahren. Aber klar, ich meine, ihr habt ja dann auch, wie gesagt, mit der Zeit dann wirklich auch besser gespielt. Das, ganz ehrlich, also es war auch alles auf einem relativ niedrigen Niveau, ne? Wir reden hier zwar von Bundesliga-Fußball, das sah aber weite Strecken von beiden Mannschaften nicht so wirklich danach aus. Ich meine, auch beim HSV war es ja so, dass hier viel probiert wurde. Aber ich meine, es war halt auch ein Elfmeter, der zum Ausgleich geführt hat, ne?
Ja, aber man muss ja auch erstmal mit dem Ball in den 16er kommen. Also wenn ich
das
zum Beispiel
ist in der Tat richtig, ja.
Das Spiel davor betrachte von uns gegen Werder Bremen, das war genau unser Problem. Wir sind gar nicht bis in den 16er gekommen und von daher bin ich ganz zufrieden, dass es mal wieder ein Elfer war.
Ja, ja. Gut, über den Elfmeter an sich, ja, ich glaube, da werden wir relativ unterschiedlicher Meinung sein. Ich sag's mal so, ja, kannst du Elfmeter geben? Ich finde, es muss nicht. Das war aber auch, das Problem ist, egal ob du es jetzt machst oder nicht, der Fehler entstand halt auch dadurch, erstmal im Fehler, den Rosenthal begangen hat und dadurch eigentlich diese ganze Szene erst zum Laufen brachte und dann halt Zambrano, der, egal ob es Elfmeter war oder nicht, einfach auch blöd die Situation zu lösen versucht.
ja, meiner Meinung nach darf man da so nicht hingehen und das ist eine Einladung an den Schiri Elfer zu geben und selbst schuld.
Ja, irgendwo natürlich, ja. Also irgendwo sind wir dann schon selbst schuld. Gerade wenn du halt siehst, dass wir in den letzten Wochen kaum Glück in Sachen Elfmeter hatten, haben wir für uns einen dann wieder weggenommen bekommen. Ja, das war aber dann auch bei realistischer Betrachtung kein Elfmeter. Und jetzt haben wir einen gegen uns zugesprochen bekommen. Okay, aber Fakt ist, wir haben es ja echt drauf angelegt. Es war ja nicht so, als würden wir jetzt hier aufs 2-0 spielen und den HSV damit in die Knie zwingen. War einfach verdammt dämlich gemacht. Und aber Kalhanoglu, der war sich seiner doch relativ sicher.
Ja, war ich auch erstaunt. Also sowohl, dass er sich da hinstellt und auch wie er diesen Elfer verwandelt hat. Da war ich. Das hat mir gut gefallen. Das ist sehr schön, dass wir da dann jemanden haben, der dann auch über den Abschied von Van der Vaart hinaus in der Lage ist, Elfmeter zu schießen.
Ja, das ist ja auch ganz ehrlich. Ich meine, du musst immer überlegen. Kalhanoglu hat letztes Jahr noch in der dritten Liga gespielt und geschossen auch, und zwar relativ viele Tore. Das war da ein Spieler, der für die Klasse eigentlich nicht angebracht war. Aber dass er das jetzt auch, ich meine, er hat schon 7 Tore. Das ist jetzt für einen Bundesliga-Neuling echt eine beachtliche Quote. Hat auch einige, was für Tore da dabei waren. Also ich denke, das war schon eine Verpflichtung, die hat sich auf jeden Fall jetzt schon ausgezahlt.
Ja, also vor allem auch, dass wir ihn tatsächlich noch ein Jahr haben dritte Liga spielen lassen. Also wir haben ihn ja tatsächlich schon ein Jahr vorher verpflichtet und dann noch genau, ein Jahr in Karlsruhe spielen lassen. Das ist ganz gut, der entwickelt sich ordentlich. Und er ist einer der Jungs, und das ist ja das Problem, das wir im Moment bei uns im Kader haben, die tatsächlich auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und wenn es sein muss, das Ruder umzureißen. Und ja, das sieht man dann darin, dass er derjenige ist, der sich den Ball für den Elfmeter schnappt.
Mhm. Ja, ist natürlich eine krasse Angelegenheit. Der hat aber jetzt einen Vertrag nochmal verlängert, ne? War das nicht so zuletzt nochmal?
Nee, eher nicht, aber er hatte ohnehin 5 Jahre Vertrag bei uns. Das heißt, er hat sowieso noch 3,5 Jahre sitzen und
Okay. Ja, weil ich meine, es gab ja immer mal wieder Gerüchte hier von wegen, es waren ja türkische Clubs, waren ja interessiert, ne? Er ist ja auch eigentlich türkischer Nationalspieler, beziehungsweise soll bald, ne? Ich glaube, er hat sogar schon ein Länderspiel für die Türkei gemacht, oder?
Das weiß ich nicht. Ich verfolge Nationalmannschaftsfußball nicht so, aber
besser so. Endlich noch einer.
Die türkischen Zeitungen sind ja auch immer schnell, sich irgendwelche Gerüchte auszudenken. Oliver Kreuzer sagt im Winter, dass kein Verein ihn kontaktiert hat, und das ist das, was für mich dann zählt.
Ja, das ist mir gut. Ich glaube, er hat ja auch mal gesagt, dass er dann bei euch bleiben will. Naja, da siehst du mal, aber auf jeden Fall ein grandioser Spieler. 1-1 hat er dann auch gut gemacht. Naja, aber wie gesagt, für mich als Eintracht-Fan dann doch ein bisschen zu wenig. Ich habe mir mehr versprochen, gerade weil ihr halt auch unglaublich ersatzgeschwächt wart. Ich meine, man muss ja überlegen, wie viele von euch verletzt waren. Es war schon ein bisschen eine Rumpfelf, ja, dass auch jemand wie Zur wieder aufgetreten ist. Ja, ich weiß nicht, mit dem Spieler werde ich jetzt nicht so warm, wenn ich mir den angucke.
Tesche war auf dem Platz.
Das muss ja mal vorstellen.
Man muss nur mal gucken, wann Tesche das letzte Mal auf dem Platz war. Dann weiß man, wie groß die Verletztenmisere diese Woche war. Das Abendblatt hatte letzte Woche irgendwann zwischendurch eine super Elf aufgestellt auf dem Papier, die komplett verletzt ist. Wo man dann auch sieht, dass dieses Verletzungspech nicht, wie das zum Beispiel beim BVB um die Winterpause rum war, besonders irgendwie einen Mannschaftsteil trifft. Nee, das ist bei uns einfach quer durch die Bank. Das sind alle Mannschaftsteile. Mhm. Und da ist das ganz gut, dass die ersten Rekonvaleszenten jetzt auch zurückkommen.
Ja, Jansen wird euch ja noch ein bisschen fehlen, ne? Muss aber sagen, ich fand die Lösung von Slomka ganz gut, also Westermann auf die linke Seite zu stellen.
Westermann ist ein super Backup, egal wo, Innenverteidigung, rechts, links, defensives Mittelfeld, da kannst du ihn überall hinstellen, und das ist auch die Rolle, die ich für ihn sehe. Mhm. Und das ist vermutlich auch die, in der Mirko Slomka ihn sieht, denn dass René Adler die Kapitänsbinde trug am Sonnabend, das hat ja auch, das spricht ja auch Bände für den Rest der Mannschaft, die da auf dem Platz stand.
Mhm. Ja, also ja, aber ich sag jetzt mal, ich kann das ja nur, HSV verfolge ich auch, aber logischerweise natürlich eher die Eintracht, muss ich halt schon sagen, aus meiner Sicht war es halt auch, also spielerisch, ich meine, das habt ihr ja beide auch gesehen, war das eigentlich ein Offenbarungseid, wenn du überlegst, Offensivaktionen waren gar nichts. Ich frage mich auch, warum Fee, der am Anfang ja schon die 2 eigentlichen Sechser auf die Außen positioniert hat, dass er das über die ganze, gesamte Distanz durchgezogen hat. Also im Endeffekt war es ja so, dass ein Rust auf den Außen war und Flum auch. Ja, und du hast gemerkt, dass die, das ist nicht deren Gebiet. Das können die nicht. Das hat auch schon mal nicht funktioniert. Ich glaube, ich weiß nicht, bei welchem Spiel es war. Aber das war einfach damals schon erfolglos. Und du hast jetzt gemerkt, dass über die Außen der Eintracht einfach viel zu wenig geht. Dass er daran festhält und dass er nicht später dementsprechend dann irgendwie einwechselt, hat mich irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, schockiert. Ich denke, so kann man sagen.
Kommt ganz gut hin, ja.
Ja.
Ich weiß ja nicht, du bringst natürlich auch keinen größeren Druck auf die Außen, wenn du dann einen Aigner rausnimmst und einen Cutlets dafür reinstellst. Also ich finde Aigner dann schon eher den auf den Außenbahnen, der da eher Gas geben kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich konnte an diesem Tag wirklich vieles nicht verstehen, ja. Also Auswechslung, gutes Thema. Ja, wenn du dir nämlich überlegst, dass, auch, dass du Weiß bringst für einen Banetta. Was ist das Zeichen, in der 76. Minute ein Weiß zu bringen? Ja, das ist das Zeichen, ja, ach, naja, wir gaukeln das Ding jetzt hier so runter, weil Weiß war in den letzten Wochen zuvor in überhaupt keiner guten Verfassung, hat keine positiven Akzente gesetzt und so, das hat sich auch knallhart gegen den HSV wieder durchgezogen. Mhm. Also da stelle ich mir die Frage, ich meine, okay, natürlich Cutlets in der 83. rein, aber 7 Minuten oder sag ich mal 10 Minuten Zeit, da was zu reißen, auch schwierig. Cutlets war aber dann noch besonders schlecht, wenn wir ehrlich sind, ja. Ich glaube, irgendwie eine 70% verlorene Zweikämpfe und so, das ist dann auch schon.
Ja, dass du dann in der Situation vielleicht noch einen Stürmer bringst, um dann vielleicht doch nochmal die eine Situation zu haben. Okay, aber dann nimmst du nicht gleichzeitig denjenigen raus, der mit als einziger in der Lage ist, diesen Stürmer mit Bällen zu versorgen.
Ja, das stimmt, ja.
Das funktioniert halt vorne und hinten nicht, aber gut.
Ja.
Es ist, wie es ist. Wir sind unglücklich mit dem Punkt, ihr seid vielleicht ein bisschen glücklicher mit dem Punkt. Das müssen wir mal gucken, wie wir da uns weiter durchkämpfen.
Wie siehst du jetzt den, ich denke, die Verpflichtung von Slomka hat dir natürlich schon gut gefallen. Ich denke, sie ist ein ordentlicher Trainer. Oder hättest du dir jemand anderen gewünscht, Herzi?
Was Trainer angeht, ist mir das komplett egal. Also unser Problem sitzt einfach nicht auf der Trainerbank, sondern steht auf dem Rasen.
Kreuzer. Ach so, okay, interessant. Also du siehst Kreuzer auch gar nicht kritisch?
Überhaupt nicht. Also nicht jetzt so sehr wie andere. Also das gibt ja Leute, die irgendwie, wenn Oliver Kreuzer den Mund in der Presse aufmacht, ihn gleich wieder steinigen wollen, hier in Hamburg.
Gehöre ich auch aus Frankfurt dazu.
Ich gehöre zu den Leuten, die sich das Ganze etwas ruhiger angucken und dann sich vor allem anschauen, dass er zum Beispiel bei der Vertragsverlängerung mit Diekmeier sich einfach hinsetzt und sagt, lieber Dennis, du hast einen Vertrag hier, du kriegst ein bestimmtes Gehalt und wir sind der Meinung, dass du dieses Geld wert bist und deshalb kriegst du einen Anschlussvertrag angeboten zu genau diesen Konditionen und wenn du woanders glücklicher wirst und jemand anders dir einen Vertrag anbietet, dann kann ich verstehen, wenn du gehst. Mhm. So, Diekmeier hat verlängert, das sagt dann vermutlich auch einiges über die Option und das tatsächliche Gehaltsniveau aus und das ist jemand, den der HSV gerade braucht. Wenn die zwei Holländer, die Oliver Kreuzer im Winter für Bert van Marwijk geholt hat, den Bui und den John. Ja. Die kosten den HSV quasi nichts. Also das, was die den HSV kosten, hätten andere Spieler, die auf dem Platz gestanden haben, auch gekostet. Wir zahlen keine Leihgebühr, keine Gehälter für diese Spieler. Das heißt, da werden tatsächlich am Ende nur Prämien gezahlt und ein Sportdirektor, der in der Lage ist, sowas rauszuhandeln, ist nicht unbedingt der Falsche beim HSV.
Ja, das ist aber interessant, das wusste ich gar nicht. Also es ist de facto so, dass die Vereine, also Juventus und ich glaube, nee, Sporting war es, ne? Benfica. Ja, Benfica und Juventus, dass die also die Gehälter bezahlen.
Weiterhin, ja. Also krass. das ist ja so, dass jetzt muss ich die richtig sortieren. Ich glaube, der John kam von Benfica.
Richtig, ja.
Und der hat sich da ja vermutlich mit dem Trainer überworfen. Das heißt, für den Verein geht es ohnehin nur darum, dass der Spieler im Schaufenster steht. Und der Bui ist bei Juventus auch nicht wirklich zum Zug gekommen. Und auch da, für die ist nur interessant, dass der überhaupt Chancen hat, auf Platz zu stehen.
Okay.
Ja, und ja. Wenn unser Sportdirektor diese Notlage der anderen Vereine dann entsprechend in der Lage ist, finanziell für uns auszunutzen, dann finde ich das ganz gut.
Nee, das ist gut, dass du das sagst, weil da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Das ist natürlich dann schon eine ordentliche Kiste. Ich meine, da hast ja wirklich nichts zu verlieren, ne? Du hast halt zwei Spieler mehr, na gut, die wirst du beim Training auch mitschleppen können. Das ist jetzt nicht so das ganz große Problem, ja.
Und wenn die ein Tor schießen oder bei einem Sieg auf dem Platz stehen, hätten wir sie nicht verpflichtet, würde dann ein anderer Spieler auf dem Platz stehen und die Prämie genauso abgreifen. Also,
richtig, ja.
Das ändert da ja auch nicht viel.
Ja, das ist, nee, das ist gut, dass du es sagst, weil das, da war ich, dessen war ich mir gar nicht so bewusst. Ich finde halt Kreuze an sich halt, ja, irgendwo als, ja, wenn das mit, den Mund aufmacht, finde ich ihn schon schwierig. Aber es ist gut, solche Einblicke zu bekommen. Das ändert mein Bild dann noch ein bisschen. Ne?
Ist ja jetzt auch das erste Mal, dass Oliver Kreuzer bei einem so großen Club arbeitet. Also in Karlsruhe hat er ja ein viel ruhigeres Umfeld gehabt.
Ja, gut, ich meine, zuvor war er bei Sturm Graz. Ich meine, da hat er ja auch schon ganz gute Arbeit geleistet. Ich glaube, dann darf, und bei Basel, okay, hat man hier halt auch nicht so wirklich viel mitbekommen, ne?
Genau.
Ja, gut. Aber gut, ja, so ist es. Und jetzt geht's weiter, aber vor Freiburg, naja, wir haben ja momentan immer noch die Frage, wer wird denn unser neuer Trainer, ne?
Erstmal würde mich jetzt interessieren, was für eine Meinung hast du denn, Herzi, zu dem noch aktuellen Trainer bei uns? Ihr hattet den ja auch mal eine Zeit lang bei euch in Hamburg und ich glaube, deine Meinung ist da so ein bisschen...
Ja, woran ich immer denken muss, wenn ich Armin Fee sehe, ist, dass er kurz vor Weihnachten 2011, gesagt hat, der HSV ist ein großer Club. Wenn ich es nicht schaffe, in Hamburg erfolgreich zu sein, möchte ich in Deutschland keinen anderen Verein als Trainer mehr übernehmen. Da frage ich mich jetzt, ist Fee mit Hamburg erfolgreich gewesen oder liegt Frankfurt nicht in Deutschland?
Ich kann dir versichern...
Frankfurt ist der Nabel der Welt, also das liegt jetzt schon...
Würden wir jetzt hier über Offenbach reden?
dann da würde man sich wünschen, das würde nicht in Deutschland liegen, ja.
Aber ja. Nein, es ist, ja, das ist so, natürlich macht keinen Sinn eigentlich die Aussage, ne? Aber so schnelllebig ist das Fußballgeschäft. Aber da stellt man sich die Frage, warum sagt man sowas überhaupt, ne?
Das sagt man, weil man verkündet hat, dass man den Vertrag in Hamburg erfüllen und nicht verlängern will. Über das Ende der Saison hinaus und dann das große Rätselraten bei der Presse losging, ob Armin Fee denn überhaupt motiviert genug ist, mit dem HSV weiterzumachen. Und das hat ihn dann zu dieser Aussage verleitet. Also in Hamburg sehe ich ganz klar Motivationsprobleme, aber vielleicht hat er sich auch einfach überarbeitet gehabt nach den Phasen in Stuttgart, Wolfsburg. Wolfsburg war ja auch kein leichtes Pflaster für ihn. Und der HSV hat auch kein leichtes Umfeld und vielleicht haben die Medien einfach nur genau die Stellschrauben bei ihm erwischt, die man braucht, um ihn mental kaputt zu kriegen.
Ja. War ja auch eine relativ medial heftige Zeit für ihn. Ich denke, ich hatte dann auch das Gefühl, als ich ihn zur HSV-Zeit gesehen habe, kam er mir auch sehr, ja, unausgeglichen.
Lethargisch.
Ja, und lethargisch, ja, auf jeden Fall. Und gerade die erste Zeit in Frankfurt erschien dann doch sehr, ja, erfrischend. Also auch mit einer gewissen Lockerheit hat er das Ganze genommen. Also bei uns in der Presse kam er ja sowieso auch relativ, ja, wie soll ich sagen, zugänglich rüber. Ich meine, wenn du heutzutage jetzt dann mal in die Presse schaust, da gibt es viele Kommentare, die sagen, oh, die werden Armin Fee vermissen. Ich weiß nicht, ob das in Hamburg genauso war. Ja?
Armin Fee ist gegangen nach einer richtig hohen Klatsche von den Bayern. Mhm. Das ist ja ein Schicksal, das auch einige andere Trainer hier in Hamburg in den letzten 2-3 Jahren erwischt hat.
Und bei vielen anderen Vereinen in der Bundesliga.
Ja, aber die fliegen ja selten nach Niederlagen gegen die Bayern. Das ist ja hier in Hamburg tatsächlich häufiger passiert. Und das ist halt auch, unter Armin Fee ging das los, dass die Bayern uns regelmäßig 4+ einschenken. Und da war ich dann beim Hinspiel diese Saison schon wieder begeistert, dass sie tatsächlich nur 3 Tore erzielt haben. Und das ging mit Fee los und Fee hat halt hier in Hamburg auch gewisse Dinge gemacht aus Prinzip, um teilweise auch einfach Dinge anders zu machen. Er hat zum Beispiel David Jarolim die Kapitänsbinde weggenommen und sie Heiko Westermann gegeben, was ich rückblickend für keine gute Entscheidung halte. Dass die Trainer, die zum HSV gekommen sind, vor Armin Fee auch immer gesagt haben, ja, über die Kapitänsbinde müssen wir erstmal reden. Nach der Vorbereitung endete dann in der Regel darin, dass David Jarolim in der Vorbereitung so überzeugend war, dass er dann die Kapitänsbinde auch gekriegt hat wieder. Und Armin Fee wurde mal gefragt, wieso er Heiko Westermann zum Kapitän gemacht hat. Und seine Antwort darauf war, ich wollte was anders machen als meine Vorgänger. Und
okay.
Das ist in meinen Augen nicht unbedingt immer der richtige Anlass, um sein Handeln zu rechtfertigen.
Ja, klar.
Was daraus geworden ist, sehen wir ja.
Ja, das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, die Zeit, die der Herr Federn bei der Eintracht gehabt hat, die war, also muss man schon sagen, bei aller versucht neutraler Beobachtung, war schon relativ erfolgreich. Natürlich war es jetzt nicht so das Ding, mit der Eintracht aufzusteigen, gerade mit dem finanziellen Background, den wir in der zweiten Liga hatten, das war, da wurde schon recht viel Geld ausgegeben und das, der Kader war auch qualitativ so hochwertig, dass du sagen konntest, okay, das ist jetzt nicht ein Meisterwerk. Meisterwerk war es vielleicht, dass wir überhaupt dann in die Euroleague gekommen sind, trotz mäßiger Rückrunde. Ich meine, das haben wir letzte Woche auch schon besprochen. Also, das war schon, da muss ich sagen, das war zum ersten Mal seit längerer Zeit, wo Fee für mich was Überdurchschnittliches, vielleicht Außergewöhnliches geleistet hat. Ja, was, wo gerade im Anbetracht der Tatsache, dass viele dann gesagt haben, ja, auch also gerade in Frankfurt, wenn du einen Bruchhagen hast, der eher der Fußballrealist ist, der dann gesagt hat, ja, alles zementiert und da kommen wir, Europa League, da brauchen wir eigentlich gar nicht realistisch drüber nachdenken und dann haben wir es doch geschafft. Und ich meine, Europa League, kann man ja sagen, war hätten schön gewesen, würden wir heute auch Euroleague spielen, ja, das sehe ich gerade das Dilemma. Vorhin hat Porto gegen Neapel gespielt. Mit ein bisschen Glück wären wir da an der Stelle von Porto gewesen. Gut, kann sie nicht ändern, aber das war auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis. Fee hat also hier in Frankfurt schon ein bisschen was gemacht. Letzte Woche haben wir aber festgestellt, dass von dem, was er gemacht hat, nicht wirklich viel bleiben wird.
René? Ja, das ist in Hamburg auch so gewesen. Da ist sehr viel umgestellt worden, wobei Fee, also gerade die Ära nach Fee in Hamburg mit sehr viel Umbruch begleitet wurde. Wir haben einen neuen Sportdirektor gekriegt, der Vorstandsvorsitzende wurde ausgetauscht, Bernd Hoffmann. Im Kader gab das einen gewaltigen Umbruch mit den Abgängen von Guerrero und Petritsch und so. Also mit Fee ist da auch in Hamburg eine Ära zu Ende gegangen.
Mhm. Mhm. René, wie siehst du das jetzt? Trauerst du dem Ganzen nach? Also ich meine,
also ich finde schon, dass er da eigentlich zumindest in der Aufstiegssaison und jetzt in der Saison, wo wir auf die Euroleague-Ränge gekommen sind, hat er schon gute Arbeit geleistet. Wobei natürlich immer so die Frage ist, wie viel hat jetzt wirklich der Trainer daran Anteil und wie viel ist es halt eben die Mannschaft an sich? Ja, also wenn du eine gut funktionierende Mannschaft hast, wie viel musst du da als Trainer dann überhaupt noch eingreifen? Die Frage hinten dran ist dann natürlich auch wieder, wer ist jetzt quasi daran schuld, in Anführungszeichen, dass es halt eben jetzt nicht so läuft? Ist es die Mannschaft, die auf einmal nicht mehr das Konzept des Trainers versteht? Ist es das Konzept an sich, was zu eintönig und zu durchschaubar ist? Und wer schafft es dann nicht da, das Ruder rumzureißen? Ist es die Mannschaft wiederum nicht, die das neue Konzept nicht verstehen will? Oder ist es der Trainer, der nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Konzept auf die Beine zu stellen?
Also ich habe da eine Theorie zu.
Ja, dann ja. Bitte.
Und zwar, wenn ich mir Frankfurt diese Saison anschaue, Freiburg diese Saison anschaue, letzte Saison Borussia Mönchengladbach, vorletzte Saison Hannover 96.
Euroleague.
Mannschaft und Trainer sind schuld. Der Erfolg in der vorletzten Saison ist das Problem und die zusätzliche Belastung in der Euroleague.
Mhm. Ja, ich meine, das ist natürlich, es zieht sich wie ein roter Faden halt durch genau die gerade Euroleague-Beteiligung der vergangenen Teams, das ist ganz klar. Ich meine, Hannover hat es auch nicht wieder geschafft, in die Euroleague jetzt direkt zu kommen nach einer richtig, richtig guten Saison in der EL. Man merkt es schon. Ich denke schon, dass es damit zusammenhängt. Bei Mainz hast du es damals nicht so gemerkt, weil sie früh ausgeschieden sind, ja. Glaube ich, erste Runde oder so, ja. Aber klar, das macht sich natürlich, diese Doppelbelastung macht sich bemerkbar. Auch, das sagt auch, das hat ja auch Fee gesagt, diese unterschiedliche Art zu trainieren, dass du unter der Woche ein Spiel hast, dann kannst du ja unter der Woche auch gar nicht so wirklich darauf trainieren, anstatt Woche für Woche. Also es sind schon viele Faktoren, die da zusammenspielen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke auch, dass Fee, der ja momentan eigentlich bei den Fans noch relativ viel Kredit hat, auch taktisch sehr, sehr viele Fehler momentan macht. Also eine Aufstellung, das habe ich ja jetzt gegen den HSV schon kritisiert. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Motivation auch bei ihm vielleicht jetzt ein bisschen weggeht, jetzt wo es klar feststeht. Dann wird ja auch jetzt gesagt, dass zwischen Bruchhagen und Fee vielleicht da gewisse Diskrepanzen gibt. Wer weiß, wie das damit reinspielt. Das hat jetzt zwar nur die FNP geschrieben, aber man weiß es da auch nicht genau. Also ich weiß nicht, ob Fee noch diese Motivation mit sich herumträgt wie am Anfang der Saison oder vielleicht in der vorigen Saison.
Ich glaube, das ist zwischen Fee und Bruchhagen immer mal wieder so ein bisschen gezwickt hat. Das war ja eigentlich ja, da musst du jetzt kein Hellseher für sein, um da drauf zu kommen. Ich meine, so oft wie die da irgendwie allein schon wegen diesen ganzen Diskussionen über finanzielle Mittel da aneinander geschraubt sind, dass die nicht die besten Freunde waren und da zusammen Streuselkuchen gegessen haben, das ist auch irgendwo klar. Ja.
Muss ja auch gar nicht sein. Ich meine, es ist ja auch gut, wenn du Reibungspunkte hast. Ja, du sagst mir immer das so schön, das erzeugt Wärme, das ist ja vollkommen akzeptabel. Du musst ja nicht die besten Freunde sein, wenn du ganz gut miteinander klarkommst. Ne?
Ja.
Aber ich meine, man muss halt Bruchhagen auch verstehen. Ich finde es zum Beispiel okay, dass er so frühzeitig jetzt gesagt hat, Fee wird uns am Ende der Saison verlassen. Dass es jetzt nicht Fee in einer großartig anberaubten Pressekonferenz selbst getan hat, sondern durch die Medien lanciert wird, das kann man halten, wie man will. Fakt ist aber, dass ich es okay finde, denn so nimmst du dir, ist es nicht so, dass du direkt nach der Saison das machst und vielleicht viele Trainer schon bei neuen Clubs unterschrieben haben. Es ist nur ein begrenzter Markt und jetzt wissen die potenziellen Trainer auch, okay, da wird jetzt eine Planstelle bei der Eintracht einfach frei. Ja,
ja.
Es ist auch zum Beispiel so, dass wir ja mit dem VfB, die ja nach der Saison wieder einen neuen Trainer haben werden, wenn alles normal läuft, da hat ja der gute Hüb nur einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnet. Mit denen sind wir ja genau, ja, auch ein Extrem. Ja. Da sind wir ja auch, sag ich mal, in Konkurrenz, ja, bei so wenig Trainern. Und ich glaube nicht, dass die Eintracht halt komplett außerhalb der Box denkt und sich einen ganz neuen Trainer, vielleicht, wie was wir letzte Woche angesprochen haben, ein Lautrup, das ist ein Trainer, den würde ich vielleicht ganz gut finden. Aber ich glaube nicht, dass die Eintracht da überhaupt dran denkt. Ja. Und dadurch haben wir nur einen begrenzten Pool an verfügbaren Trainern. Deswegen finde ich es gut, dass Bruchhagen das frühzeitig gemacht hat, ob es Fee passt oder nicht.
Ja, die Frage ist halt eben, ich bin immer noch über diesen Zeitraum oder diesen Zeitpunkt, zu dem das Ganze jetzt rausgegeben worden ist, jetzt nicht so ganz glücklich.
Mhm.
Die Frage ist natürlich jetzt auch, wer am Ende des Tages da recht hat. Fee sagt ja, er hätte es quasi schon zum Beginn der Rückrunde sagen wollen. Bruchhagen habe das aber unterbunden und wollte stattdessen jetzt damit raus. Ich frage mich, was war der Grund, warum man das jetzt gemacht hat? Ich fand den Zeitpunkt, wo es halt eben gerade nicht so gut lief, jetzt ich meine, gut, das war jetzt ein bisschen besser als zum Beginn der Rückrunde, aber ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt so glücklich war. Ich bin da nicht so ganz der Meinung von einem Herrn Bruchhagen.
Also klingt so ein bisschen wie die Bubble-Pretz-Geschichte.
Ja, kann sein. Wobei die Bubble-Pretz-Geschichte ja dann anscheinend wirklich noch persönlichste Verwicklung hat, ja.
Ja.
aber stimmt, ja, es geht schon eine ähnliche Richtung, ja. Aber ich muss sagen, Zeitpunkt, das ist wirklich etwas, darüber kann man sprechen, denn das war direkt nach einem Sieg. Die Eintracht hat zwar glücklich, aber hat gegen VfB Stuttgart gewonnen. Da war ein bisschen Euphorie mal wieder, ja. Und das dann gleich zu dämpfen und zu sagen, ja, der Trainer verlässt uns nächste Saison. Natürlich setzt dann mit laufender Zeit dann auch die Rationalität ein und sagt, okay, waren ein paar gute Jahre und jetzt ist dann auch Schluss, okay, dann, weißt du, es ist ja nicht so, als würden wir jetzt hier Trauermärsche veranstalten, weil Fee jetzt die Eintracht verlässt. Ja? Man merkt, dass es gewisse Punkte gibt, die auch ohne einen Fee noch verbessert werden könnten und wo Fee ja auch selbst sagt, er sieht keine großartigen Verbesserungsmöglichkeiten, allein aufgrund der Tatsache, dass wir anscheinend oder ja offensichtlich finanzielle Engpässe haben, dass wir nicht über unmögliche Mittel verfügen, wie es wahrscheinlich bei seinem vielleicht zukünftigen Verein Schalke 04 der Fall sein wird. Da gibt's ja auch schon Gerüchte, dass gesagt wird, naja gut, Fee hat sich ja das jetzt eine Eintracht jetzt nur noch angetan, weil es jetzt Europa heißt und das wollte er jetzt noch mitnehmen und so weiter und so fort. Wer weiß, wo Fee am Ende der Saison oder beziehungsweise zu Beginn der neuen Saison landet, wenn es Schalke wird, würde ich mich gar nicht mal so großartig wundern, auch wenn es ein Geschmäckler hätte.
Ja, ich meine, wir sind halt als Verein anders aufgestellt als Schalke, Dortmund, Leverkusen oder sonst wer. Wir haben halt nicht diese finanziellen Mittel, wir haben halt dafür andere Sachen, für die es sich lohnt, vielleicht hier Trainer zu werden.
Ja. Auf jeden Fall hat eigentlich Fee beim HSV relativ viel Geld ausgegeben. Ich bin da gar nicht im Klaren. Weißt du das?
Fee selber hat beim HSV kaum Geld ausgegeben. Was wir Fee allerdings vorwerfen, ist, dass er und sein Vorgänger Bruno Labbadia.
Mhm.
Die hatten beide keinen Sportchef in Hamburg als Chef. Die haben Teile der Sportchefaufgaben mit übernommen.
Das Magath-Modell?
als Jein. Die wichtigen Sachen hat dann Bernd Hoffmann erledigt, aber es bestand prinzipiell so ein kleines Machtvakuum, was die Position des Sportdirektors anging, und was man diesen zwei Trainern auf jeden Fall vorwerfen muss, ist, dass sie nicht in der Lage gewesen sind, diese Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen. Als Fee damals bei Wolfsburg war, hat er wohl angeklopft nach Mladen Petric, aber mehr Interesse an Paulo Guerrero gehabt damals. Und als Fee dann gekommen ist, hat unser Vorstandsvorsitzender ihm dann erstmal eine Vertragsverlängerung mit Paulo Guerrero geschenkt für 4,5 Millionen im Jahr.
Oh, du Scheiße. 4,5 Millionen. Ach.
Kann man mal machen, nicht?
Ja, ja. Nee, solche Summen gibt es halt noch leider nicht. Vielleicht besser so, ja. Okay.
Weil er den Guerrero halt schon für einen sehr guten Spieler hält und ihn wohl auch vor seiner Hamburger Zeit schon gern zu seinen damaligen Arbeitgebern gelotst hätte.
Hm. Ah, okay. Hm. Okay. Naja, ehemaliger Bayern-Spieler. Wo spielt er momentan? Ich weiß nicht.
Irgendwo in Brasilien.
Ja, genau. Corinthians Sao Paulo. Ah, siehst du mal, aber mit 30. Naja, gut. Schluss mit lustig. Der Flaschenwurf, war das dann auch so die Zeit?
Der war davor noch.
Ach, der war noch davor, ja, siehst du mal.
Also, wie gesagt, nach Armin Fee ist da einiges, hat einiges an Umbruch stattgefunden.
Okay. Ja. Naja, gut. Jetzt gibt es halt viele Namen, die bei der Eintracht gerüchtet werden. Da ist auch so unglaublich viel Schwachsinn dabei. Das haben wir letzte Woche schon angesprochen. Den größten Schwachsinn will ich gar nicht mehr nennen. Ja, was einigermaßen, ja, zumindest realistisch klingt, ist halt, ich weiß nicht, den kennt ihr ja sicherlich auch, Roger Schmidt. Der ist momentan bei Salzburg. Der holt mit denen natürlich jetzt auch sicher die Meisterschaft. Die haben 20 Punkte Abstand, also da wird nicht mehr viel passieren. Aber ich stelle mir die Frage, warum sollte? Also ich meine,
warum sollte so ein Mensch ausgerechnet, wenn er da sowas macht, zu einer Frankfurter Eintracht kommen?
Genau. Ja? Und das Ding ist auch, die Eintracht denkt zudem einfach viel zu kurz. Denn Roger Schmidt ist nicht der eigentliche Macher des Erfolgs, sondern das ist im Endeffekt auch und ganz besonders eigentlich der Ralf Rangnick, der die ganzen verschiedenen Vereine, man kann die Red Bull gutheißen oder schlechtheißen, ich finde es eher ziemlich beschissen, was da läuft, aber die haben, was man denen zugutehalten muss, die haben ein Konzept, die haben ja viele jugendliche Spieler da mittlerweile integriert, ja, Die holen ja nicht mehr nur die alten Säcke, wie es früher mal war. Und Ralf Rangnick macht das halt, das ist der eigentliche Mensch, der das richtig gut macht. Und Roger Schmidt ist halt der Trainer, der die Mannschaft gerade Salzburg natürlich gut trainiert und mit denen jetzt auch die Meisterschaften einfährt. Aber da denkt, selbst also wenn er wirklich ein Kandidat bei der Eintracht wäre, finde ich, denkt die Eintracht wieder zu kurz und will sich lieber Roger Schmidt angeln, anstatt wenn, dann würde ich eher für Ralf Rangnick trainieren, wobei der ja schon mal gesagt hat, dass er die Eintracht eigentlich nicht trainieren will. Das war ja zu ganz anderer Zeit. Das war direkt nachdem er bei SSV Ulm solchen Erfolg hatte. Da hatte die Eintracht mal angeklopft, da wollte er das nicht. Und ich denke, wenn Ralf Rangnick wirklich dieses ganze Konstrukt, Red Bull-Konstrukt verlassen will oder verlassen würde, würde er, glaube ich, auch nur zu seinem Herzensverein VfB Stuttgart gehen. Da könnte sich in der Sommerpause auch noch ein bisschen was entwickeln, denke ich. Aber das ist für mich auch eine Nummer, das greift irgendwie zu kurz.
Ja, aber auch da sind wir dann auch wieder bei der Frage nach den finanziellen Mitteln. Also du musst den Menschen ja dann auch irgendwas Gleichwertiges dann bieten. Sind wir als Eintracht denn in der Lage, quasi mit Red Bull da irgendwie zu konkurrieren an der Stelle, was die finanziellen Mittel und Möglichkeiten angeht? Da glaube ich da auch nicht dran.
Nee, wir treffen uns dann wirklich halt in der Mitte zwischen Red Bull und seinem vorherigen Verein Paderborn. Das ist halt genau so, ja. Wir haben zwar mehr, aber lange noch nicht so viel wie Red Bull. Das werden wir auch nie haben, ja. Außer wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn unter dem Ballstadion vielleicht ein Goldschatz verborgen ist, ja. Vielleicht wird man das auch noch irgendwann feststellen. Ja, oder das.
Das Bernsteinzimmer eines gewissen Herren aus München.
Ja, gut, okay, jetzt wird ja in Frankfurt wird ja die Rennbahn jetzt abgebaut und dann kommt ein DFB-Leistungszentrum hin. Dummerweise könnte ja darunter was verborgen sein, aber das gehört ja
dann nicht. Das passieren wir dann auch nicht.
Genau, also läuft alles nicht so wirklich gut. Na gut, ansonsten Thema Thomas Schaaf hat man jetzt öfter gehört. Laut Sportbild scheint er wirklich eine herausgehobene Position zu haben, also in den Gedankenspielen des Vorstands. Der würde circa 2 Millionen kosten. Das wäre die Eintracht anscheinend auch, oder zumindest der Vorstand auch bereit zu zahlen pro Jahr. ja, es ist halt, wie letzte Woche schon gesagt, so die sichere Nummer. Ich glaube, dass der Herzi nicht so wirklich toll findet, oder?
Thomas Schaaf ist mir egal.
Ja, okay. Hast da gar keine Meinung zu im Endeffekt.
Ja, also, dass er in Bremen erfolgreich gearbeitet hat, liegt ja auf der Hand. Aber dass er mit dem letzten Kader seine Probleme hatte und möglicherweise auch Probleme mit, wie sagt er so schön, sagt ein Journalist so schön in der Frage an ihn, mit der aktuellen Generation an Fußballern, das hat er sehr offen dargelegt, dass er mit diesem Kindergarten wie Arnautovic und Elia nicht wirklich zurechtkommt. Und da muss man sich dann auch fragen, ist ein Trainer, der mit diesen Jungmillionären nicht klarkommt, der Richtige für die Bundesliga?
Das ist ein guter Punkt. Richtig.
Ja, ja. Das war ja der Punkt, den wir quasi da letzte Woche auch schon angesprochen haben. Ich meine, wenn ein Fee schon Probleme damit hat, dass ein Bamba Andersson lieber irgendwelche Selfies auf Twitter postet, was soll dann erst ein Thomas Schaaf dafür Probleme mit haben?
Genau, ja. Und das kann sich nur negativ auswirken. Deswegen, natürlich ist Thomas Schaaf vom Namen her immer die sichere Bank. Aber gerade das mit der Aktualität, du musst auch ein Gefühl für junge Spieler haben. Und wenn du zu weit weg bist, dann macht das im Endeffekt wirklich keinen Sinn mehr. Und da muss man sich auch kritisch hinterfragen. Du kannst ja auch nicht nur 30-Jährige verpflichten.
Die Frage dabei ist ja auch so ein bisschen, wo willst du als Verein dann am Ende hin? Ich meine, wenn du die nächsten 10 Jahre irgendwo so zwischen Platz 12 und 14 gastieren willst und quasi unspannenden, aber sicheren Fußball haben willst, dann mag so jemand wie Thomas Schaaf vielleicht der Richtige sein, ja. Das würde dann vielleicht auch den Anforderungen eines Heribert Bruchhagen, der ja immer wieder behauptet, die Liga sei festgelegt, passen, aber ist es denn das, was du halt wirklich auch den Fans und dem Ganzen drumherum bieten willst?
Tja. Ist das etwas, was du denen verkaufen kannst?
Das ist etwas, was du denen verkaufen willst, ja.
Ja, also ich meine, viele Fans wären einfach schon froh, wenn wir nicht jedes Jahr immer wieder zwischen Abstieg und Europa so, ich meine, zwischen Europa, das war jetzt einfach mal ein positiver Ausreißer, ich meine, das muss man ganz klar sehen, die Saison, wie wir sie aktuell spielen, ist eine mehr oder weniger normale Saison, aber eigentlich mit dem Kader unterdurchschnittlich, und das ist genau das Problem, der Kader kann eigentlich mehr, zeigt's nicht, das hast du gegen Hamburg gesehen, das hast du auch die Spiele zuvor schon gesehen, da war Stuttgart ein Ausreißer, ja, ich weiß, in der Rückrunde spielen wir oder haben wir jetzt schon relativ viel Punkte gesammelt, das sah in der Hinrunde anders aus. Wir können eigentlich auf eine relativ bislang erfolgreiche Rückrunde zurückblicken. Trotzdem ist es auch so, dass ich selbst in der Rückrunde sage, dass wir nicht die Leistung auf den Platz bringen, die sie eigentlich kann. Das seien wir nochmal ganz realistisch. Das ist das letzte Jahr, dass diese Mannschaft so zusammenspielt. Denn wir werden dieses Jahr nicht wieder die europäischen Ränge erreichen. Das heißt, dass zwangsläufig einige der Spieler, die momentan bei der Eintracht sind, in der kommenden Saison nicht mehr da sind. Das ist ein Zambrano, wo es mehr als fraglich ist, dass er bleibt. Ein Jung. Ja, das ist ein Spieler, der konstant eigentlich spielt, der auch wirklich für höhere Vereine irgendwo attraktiv geworden ist. Rode ist schon weg, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Und dann hast du das Zentrum des gesamten Frankfurter Spiels, das ist Pirmin Schwegle. Und wenn der wegfällt, sieht's halt auch übel aus. Ja, da müssen wir, und das ist halt das Ding, du kannst halt nicht dauerhaft so weit, ja, wie soll ich sagen, du hast halt ein Problem in der nächsten Saison und das löst vielleicht einige Probleme dann auch bei künftigen Trainern aus. Ich weiß halt nicht.
Ja, klar, du hast zum Anfang der Saison Spieler mit einer gewissen Erwartungshaltung verpflichtet. Die ist dann jetzt quasi weg. Du hast einige Spieler, die quasi auch gekommen sind wegen dem Trainer, der da war, der dann auch nicht mehr da ist. Da ist ja dann auch immer eine gewisse Fluktuation zu erwarten. Und du hast einfach nicht diese finanziellen Mittel, um jetzt da richtig auf den Putz zu hauen und da irgendwie groß jemanden zu verpflichten.
Ja, also ich denke, dass sich finanzielle Möglichkeiten schon auftun werden. Ich meine, Bruchhagen hat es ja gesagt, dass jetzt auch bald viele Knebelverträge ablaufen. Ja, wir hatten einen 10-Jahres-Deal mit, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Firma hieß, wo wir ja immer wieder Geld abpumpen mussten dafür, dass wir mal Geld bekommen haben. Das ist jetzt auch bald vorbei. Also es werden jetzt Ressourcen frei. Dann ist Nike nächstes Jahr unser Sponsor. Da gibt's bestimmt auch ein bisschen mehr Geld als von Jaco. Also es gibt schon gewisse finanzielle Möglichkeiten, auch durch das Jahr Euroleague. Das war schon erfolgreich. Aber du musst halt kontinuierlich weiterarbeiten und auch die Mannschaft wieder verstärken, trotz der Tatsache, dass du auch Abgänge hast. Und das Einzige, wo ich halt auch sage, oder nicht das Einzige, aber einer der Dinge, wo ich halt auch sage, Das lässt mich zweifeln, ist die Tatsache, dass Hübner sagt, dass die Eintracht momentan eine Philosophie hat. Diese Philosophie erkenne ich gegenwärtig noch nicht so wirklich.
Ja.
Während andere so ein, wo du sagst, okay, das ist ein klares Spielsystem, das wird immer, das ist immer das Gleiche, wo halt ein BVB irgendwo einfach wirklich eine gewisse Philosophie hat, ja, und von Bayern brauchen wir gar nicht zu sprechen, ja, aber auch, ja, auch Mainz hat eine gewisse Philosophie, da kommt immer wieder was nach und so weiter und so fort, das ist immer ein ähnliches Spielsystem, das ist relativ erfolgreich, natürlich gibt's auch mal Ausschläge nach unten, aber auch nach oben, ja, das ist eine Philosophie, bei uns kommt mir das momentan mit der großartigen Philosophie, die Hübner gemeint hat, nicht so wirklich rüber. Ich denke, jetzt nach Fee wäre es an der Zeit, genauso eine solche überhaupt erstmal zu begründen. Und dafür musst du auch den richtigen Trainer holen. Das weiß ich nicht, ob Schaaf dann der richtige ist. Jetzt wurde mir gesagt, ja, okay, es gibt ja die Überlegung, auch Trainer zu nehmen, die aktuell noch unter Vertrag sind. Und da wurde der Name Dirk Schuster in den Raum geworfen. Dirk Schuster ist momentan macht eine richtig gute Arbeit bei SV Darmstadt 98. Die könnten wahrscheinlich von der dritten in die zweite aufsteigen, sind momentan Tabellen Dritter. Das hätte keiner erwartet. Die sind ja letzte Saison eigentlich abgestiegen. Ja, haben sich ja nur dadurch gehalten, dass der OFC keine Lizenz bekommen hat und jetzt sorgen die in der dritten Liga für Furore. Ein ehemaliger Eintracht-Spieler macht da ja richtig Rabatz. Dominik Strohengel, der ein oder andere mag den Spieler noch kennen, hat jetzt 21 Tore in der dritten Liga geschossen. Also es ist schon alle Ehren wert. Aber ob das dann wirklich ein Trainer ist, den du gleich in die Erstliga bringen kannst, halte ich für sehr, sehr zweifelhaft. Und ansonsten fällt mir auch keiner ein. Herzi, hast du vielleicht jemanden, der dir spontan einfällt, wo du sagst, okay, das wäre was?
Also normalerweise würde ich jetzt so die klassische Liste der Ex-HSV-Trainer durchgehen mit Oerning, Labbadia und Co.
Oh,
aber
kein Labbadia.
Skibbe hattet ihr auch schon. Da ist ja nicht mehr viel übrig, was ihr noch ausprobieren könnt.
Ja.
Felix Magath ist auch nicht auf dem Markt.
Nee. Ja, vielleicht bald wieder, ne? Es läuft ja nicht so wirklich gut mit Fulham. Ja. Also aber ganz ehrlich, Magath hat man ja auch schon mal. Das Thema haben wir auch schon mal mitgemacht. Das war damals relativ erfolgreich, hat uns vom Abstieg bewahrt. Aber nee, ist jetzt auch gut.
Muss jetzt nicht unbedingt. Nee, ist.
Ja. Naja, schauen wir mal weiter, wie das so wird. Im Endeffekt ist ja alles jetzt nur Rätselraten. Okay, vielleicht werden wir Ende März könnten wir schlauer sein.
Warum ausgerechnet Ende März?
Naja, weil bis Ende März du möglicherweise schon genügend Punkte gesammelt hast, die den mehr oder weniger sicheren Klassenerhalt bedeuten.
Okay.
Gerade auch, weil die unteren, also die anderen Abstiegskandidaten, ja?
Ihr seid da ja kaum noch weit weg von den Klassenerhalt sichern. Also diese Saison kann man fast davon ausgehen, dass 29 bis 30 Punkte reichen, wenn man sich anguckt, wie die Tabellenspitze punktet. Und ja, guck dir an, wo Stuttgart und Hamburg stehen. Wir haben 24 Spieltage rum und die haben beide 4 Punkte weniger, als Spieltage absolviert sind.
Mhm.
Wenn das bei diesen 4 Punkten weniger bleibt, dann reichen 30 Punkte für den Klassenerhalt.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja, okay.
Herzi, wie siehst du denn die Situation momentan beim HSV? Also ich meine, ich muss sagen, ich mag Slomka, ich finde das ein richtig guter Trainer. Der ist mir sympathisch, der hat gute Arbeit beim HSV geleistet, das war eine grandiose Verpflichtung. Finde ich für den HSV und ich denke, dass ihr jetzt auch die Klasse sich erhalten werdet. Ich weiß nicht, überhaupt Relegation, momentan seid ihr auf dem Relegationsplatz, da könnte aber auch noch ein bisschen was kommen. Ich schätze, dass vielleicht Nürnberg vielleicht nochmal unten reinrutscht, die haben ja auch nur 3 Punkte, sind die nur über euch. Wie siehst du die Situation?
Ja, also im Moment ist der HSV ein ganz großes Fragezeichen und du hast Nürnberg angesprochen, gegen die spielen wir am Sonntag. Die stehen genau 3 Punkte vor uns, die sind jetzt schon in der Tordifferenz 1 Tor schlechter als wir. Ich hoffe, dass wir das schaffen, Nürnberg zu schlagen und damit Nürnberg oder den VfB dann endlich auf den Relegationsplatz zu drücken und dass das der Mannschaft noch ein bisschen hilft. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher, inwiefern unsere Spieler im Moment in der Lage sind, sich von diesem ganzen Abstiegsthema loszumachen, weil ich glaube, dass das, also beziehungsweise man hat ja sehr deutlich gesehen, dass das bei uns ein Kopfproblem von den Spielern ist und Slomka hat dann scheinbar den deutlich besseren Ansatz, um mit den Spielern zu reden, als es Bert van Marwijk gemacht hat. Allerdings ist der Start jetzt auch nicht so berauschend verlaufen, dass ich mir da irgendwie großartig Hoffnung drauf mache, dass wir das Thema Abstiegskampf in 3 Spieltagen erledigt haben. Mhm. Die Hoffnung hatten wir so ein bisschen nach dem Dortmund-Spiel, weil mit Mannschaften wie Bremen, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Freiburg hat man jetzt gerade diese ganzen Mannschaften am Stück als Gegner. Vor Dortmund hatten wir ja Braunschweig auch noch.
Ja, genau.
Das war eigentlich so die Phase, wo man sich sagt, wenn wir da jetzt eine kleine Serie starten, dann sind wir so schnell aus den Abstiegsrängen raus, da kann kaum einer hinterher gucken, dass das Ganze nicht geklappt hat und wir immer noch da stehen, wo wir vorher standen, ist dann halt ein anderes Thema. Hm. Und ich sehe das im Moment relativ gelassen. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Es gibt Mannschaften, die spielen schlechteren Fußball als wir. Die haben schlechtere Einzelspieler als wir. Und wir müssen einfach zusehen, dass unsere Spieler die Motivation und das Selbstvertrauen an den Tag legen.
Ja, das Selbstvertrauen.
Dass unser kleiner Deutsch-Türke am Sonnabend bei seinem Elfmeter bewiesen hat.
Stimmt, ja. Aber ja, gerade so Selbstvertrauen ist auch, glaube ich, bei der Eintracht so ein wichtiges Ding. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Frankfurter nach den Spielen gegen Porto einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein getankt haben. Natürlich ist man unglücklich ausgeschieden, aber hey, du hast 2 wunderbare, gerade das zweite, auch offensiv richtig gute Spiele gemacht. Und dass du daraus kein Selbstvertrauen insofern ziehst, dass du jetzt mal kontinuierlich einfach mal ein paar Spiele richtig auf hohem Niveau spielst, das wundert mich immer wieder. Diese Inkonstanz der Eintracht ist wahrscheinlich das, was mich gegenwärtig einfach am meisten fuchsig macht. Und es ist so, wie du richtig gesagt hast, es gibt Mannschaften, die sind eigentlich noch viel erbärmlicher als die eigene. Ja? Also Werder Bremen hat, okay, die haben gegen euch gewonnen, wie auch immer sie das geschafft haben. Ja? Aber Werder Bremen... Ja, aber genau, Werder Bremen hat 28 Punkte. 28 Punkte, das musst du dir mal vorstellen. Und hat eigentlich diese Saison noch nichts wirklich Gutes auf die Kette bekommen. Also was die gegen die Eintracht zusammengegurkt haben, ja, natürlich sind wir erfolglos angerannt. Und natürlich haben die mit 10 Leuten gespielt. Aber die waren auch schon mit 11 unfassbar schlecht, ja. Und dann auch gut, Braunschweig brauchen wir auch nicht drüber reden, das war auch überhaupt nichts. Trotzdem hat Braunschweig nur 3 Punkte Abstand auf den Tabellen-15. Also ich hatte irgendwie Braunschweig schon die ganze Zeit so gesehen, naja gut, die werden sicher absteigen, aber hey, wenn die jetzt nochmal gewinnen, sieht es wieder ganz anders aus. Also das ist unfassbar eng da unten und ich schätze eigentlich so, ja, vielleicht hat sich Bremen jetzt schon so weit distanziert, dass sie nicht mehr ganz unten da reinrutschen, aber ja, bis Platz 12, also die Eintracht kann es noch erwischen, Hannover auch, das ist noch alles gar nicht so sicher, aber Nürnberg ist auch keine Mannschaft, die spielerische Klasse vorweisen kann und wie es mit Freiburg aussieht, das werden wir ja dann noch sehen.
Ich glaube, ja. Freiburg wird da auch nicht unbedingt einfach.
Ja, also ich denke, Freiburg ist halt eigentlich weit unter ihren Möglichkeiten. Da greift wieder genau das, was Herz ja auch vorhin schon richtig gesagt hat. Es ist de facto so, dass diese Doppelbelastung einigen Mannschaften einfach nicht wirklich gut tut. Ja?
Und dann Freiburg hat ja noch ein ganz anderes Problem. Freiburg hat ja im Sommer einen Massenaderlass im Kader gehabt.
Hm. Wir haben ja allein 2 Freiburger im Kader, die in der letzten Saison mehr oder weniger gut auch Stamm gespielt haben. Flum zuletzt nicht mehr so ganz, aber Rosenthal war ein wichtiger Teil. Und die sind jetzt bei der Eintracht. Ja?
Dann schaut man sich einen Kruse bei Gladbach an und dann weiß man auch, wo der Erfolg von Freiburg hin ist.
Richtig, also selbst wenn der jetzt momentan nicht so wirklich erfolgreich ist. Also in der letzten Zeit Kruse, aber die Hinserie war ja schon ziemlich grandios. Ja, und dann, ja gut, Cedric Macchiardi spielt bei Werder Bremen. Meistens sind halt so viele Leute, die jetzt einfach fehlen. Und wenn das halt das eine mit dem anderen zusammenkommt, ich meine, Fakt ist aber, dass die eigentlich ganz gute Neuverpflichtungen getätigt haben. So ein Darida, der ist gar nicht schlecht. Das wäre mir eigentlich fast lieber gewesen, hätten wir den Tschechen geholt und nicht den Cutlets, wobei der Cutlets, der kann mit, und vielleicht kann da unter neuem Trainer auch nochmal was kommen. Ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben, ist ein sympathisches Kerlchen. Aber der Wladimir Darida, das ist ein richtig guter Mittelfeldspieler, ja. Das war eine gute Verpflichtung. Der wird vielleicht, wenn Freiburg sich nochmal ein bisschen konsolidiert, kann der auch noch mehr zeigen. Ja, und auch der Memedi, auch wenn er schon den einen oder anderen Fehlschuss geleistet hat, das sind alle Spieler, auf die musst du am Sonntag aufpassen. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber die Eintracht muss trotzdem, die ist gezwungen an diesem scheiß Sonntag, schon wieder Sonntag, 17:30 Uhr.
17:30
Uhr. Ja? Total nervig. Ich mag, also diese Sonntagsspiele, die reichen mir echt langsam.
Was soll ich dir sagen? Jetzt haben wir gegen Hamburg ist auch Sonntag.
Ja.
Also Hamburg gegen Nürnberg.
Ist doch beschissen. Ja, immer diese scheiß Sonntagsspiele. Ja, und gut, aber du musst jetzt einfach versuchen, gegen Freiburg ganz dreckig 3 Punkte einzufahren. Das kann nämlich nicht schon wieder sein, dass du gegen direkten Konkurrenten, und das ist der direkte, das ist, du musst gegen Tabellen 17 jetzt einfach zu Hause 3 Punkte ganz dreckig einfahren. Das ist scheißegal, wie du es machst. Aber ich habe auch keinen Bock mehr auf diese ganzen Ausreden. Ja, wir haben ja den Gegner auf Distanz gehalten. So, was ich jetzt halt schon gehört habe gegen Hamburg. Natürlich hast du den Gegner auf Distanz gehalten. Nur, die sind jetzt nicht näher rangekommen, aber du hättest eigentlich auch mal mit einer engagierten, couragierten Leistung Hamburg schlagen können, weil die waren, das war ein angeschlagener Riese. So ist es halt nur mal. Ja? Und jetzt gegen Freiburg, dann musst du einfach mal alles geben und musst mal ein Arschloch sein, aber das ist das Problem. Ich hab die Befürchtung, dass der Frankfurter Eintracht nicht dieses Killer-Gen hat und immer nur, ja gut, okay, immerhin haben wir noch 1 Punkt geholt und so weiter und so fort, wir haben die auf Distanz gehalten, aber so bleibst du nicht zwingend in der Liga, weil leichter wird's auch nicht. Bald kommt schon Gladbach, natürlich ist Gladbach momentan nicht in absolut toller Verfassung, aber die ganzen Spiele, da sind auch andere Spieler drin, ja, in Gladbach. Da ist Freiburg jetzt allein von den Spielern noch am leichtesten. Finde ich.
Ja, ist mit Sicherheit noch die bessere Option bei denen, was in Zukunft kommt. Und musst halt auch drauf hoffen, dass jetzt nach wie vor die anderen Mannschaften um dich rum jetzt auch ein bisschen Punkte lassen. Und gucken wir mal, gut, HSV spielt gegen die Hertha, die werden sich da wohl irgendwie nicht die Blöße geben. Nee.
Gegen Hertha haben wir schon gespielt. 2. Spieltag der Rückrunde.
Ach, Hannover, meine ich, spielt gegen Hertha, Entschuldigung.
Der andere HSV.
Der andere HSV. Ja, genau. Man sollte nicht scrollen und gleichzeitig versuchen zu lesen. Wen haben wir da noch? Bremen Stuttgart, zu Hause gegen Stuttgart.
Ist halt auch wieder, nehmen Sie
ist halt auch so Not gegen Elend, ja.
Naja, das sind auch keine Bundesligaspiele, die jetzt jemandem empfehlen können, das zu sagen, hier willst du mal ein geiles Spiel sehen, dann schau dir Bremen gegen Stuttgart an. Bei allem Respekt, ja, da kannst du dir vielleicht einen Werner angucken, aber ansonsten solltest du es auch tunlichst unterlassen. Ja. Das ist genauso wie in der Premier League, wenn du unter den 15 gegen 16 siehst, das ist Augengurke. Und bei der Bundesliga ist es momentan halt einfach genauso. Ja, natürlich, die nehmen sich auch gegenseitig die Punkte weg, aber das ist halt auch sowas, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Sicher haben wir 6 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz, aber diese 6 Punkte, das ist trügerisch, das ist so eine trügische Ruhe.
Die reichen vorne und
hinten. Auf keinen Fall. Ja. Und auch wenn der Herzi mir hier jetzt Mut macht und sagt, naja, mit 30 Punkten seid ihr schon glatt durch. Ja, das hört sich gut an, aber mir werden 35 noch lieber.
Ja, gut, man muss aber halt auch immer bedenken, wir sind immer noch die Frankfurter Eintracht und für uns ist 30 Punkte jetzt noch zu erreichen genauso schwer wie als für andere Mannschaften 35 Punkte zu erreichen, wenn sie auf dem Platz stehen. Ja.
Und 40 ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, und dann, die 40 schaffen wir sowieso nicht.
Ja, dieses Jahr und dieses Gespenst dieses Abstieges, ne, das, ich meine, das bekommt man als Eintrachtler nicht weg. Ne? Ich meine, wir sind in der Saison abgestiegen, in der es eigentlich praktisch unmöglich war, abzusteigen. Ja. Und dann haben wir auch mal die Klasse gehalten, wo es praktisch unmöglich war, mit 33 Punkten die Klasse zu halten. Also es ist alles, bei der Eintracht ist alles ein bisschen anders, aber ich hab noch so meine Bedenken.
Marvin, noch ein Punkt, der für meine 30-Punkte-Theorie spricht. Mhm. Letzte Saison ist Hoffenheim in die Relegation gegangen mit 31 Punkten.
Ach du Scheiße.
Die hatten allerdings auch 10 Punkte Vorsprung vor dem 18.
Aha.
Krass. Und wenn man sich jetzt halt anguckt, wie weit der 18. und der 16. in der Liga gerade auseinander sind, das sind 3 Punkte im Moment, die Punkte verteilen sich da unten viel krasser. Also 30 Punkte ist vermutlich wirklich das Ziel.
Hammerhart. Eigentlich unmöglich, wenn man sich sowas vorstellt, ne? Naja, aber gut. Wir werden's abwarten, ja. Aber mehr als 30 wären auch nicht verkehrt. Ich meine, überlegt ja mal, hätten wir mal, die Eintracht hat, das darf man ja nicht vergessen, die hat ja jetzt schon wirklich, ich würde mal so 8 Punkte sagen, wo die sie einfach fahrlässig haben liegen lassen. Ja? Ich meine, auch das Hinspiel gegen Hamburg, da haben wir zweimal geführt. Da ist zwar Hamburg dann zweimal wieder zurückgekommen. Sag mal, war das eigentlich das erste Spiel von Marwijk? Ja, ne? Krass, ne? Halbwertszeit von einem Trainer ist auch nicht mehr die längste. Ja. Wie war ich das jetzt mit von Marwijk? Also das war irgendwie, hat kein gutes Bild abgegeben. Ne? Also da hat
einiges das ist so Kategorie Fee.
Ja, ne? Ja, ich habe das nur so mitbekommen, dass
er. Wir drehen uns im Kreis.
Ja, ich merke das schon.
Das tun wir gerne.
Ja, klar, aber mich interessiert das. Also, ich meine, mal so ein bisschen Inside-Scoops dann mal mitzubekommen, ist ja doch ein relativ weiter Weg von Hamburg nach Frankfurt.
Ja, also.
Fast gar nicht.
Bei Van Marwijk habe ich einfach meine Zweifel, dass er der Richtige ist. Also, ein Trainer, der einen Vertrag für 2 Jahre abschließt, der aber automatisch nicht gilt, wenn der HSV trotzdem absteigt, der sieht das Ganze als Zwischenlösung. Und ich habe Van Marwijk von vornherein als Zwischenlösung gesehen. Allerdings hat naja, einen Trainer, der über 60 ist, verpflichtest du nicht als Dauerlösung.
Tendenziell eher nicht, nein.
Und also da hoffe ich eher bei Slomka jetzt drauf. Also Van Marwijk war von vornherein für mich eine Art Übergangstrainer. Ich hatte halt gehofft, dass er irgendwie anderthalb Jahre macht, bis er dann aus seinem Vertrag rausgeht und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht die letzten 3 oder 6 Monate mit dem neuen HSV-Cheftrainer zusammenarbeitet, dass Van Marwijk dann nur noch Co ist unter dem neuen Cheftrainer, aber dass man da halt einen glatten Übergang schafft, was für die Eintracht ja jetzt vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, wenn man sich da einen Kandidaten, der frei ist, holt und sich einfach sagt, alles klar, Armin, du setzt dich jetzt auf den Co-Trainerplatz und du bist jetzt der Berater für den neuen. Mhm. Das wäre ja eine glatte Lösung.
Ja, das ist auch das, was wir uns auch schon mal erhofft haben. Also ich meine, es gibt ja viele junge Trainer, die vielleicht nicht dieses Profil haben, aber andererseits den Ehrgeiz und unter einem erfahrenen Co-Trainer einfach noch ein bisschen was lernen könnten. Ich meine, da haben wir selbst bei der eigenen Jugend einen Trainer, der immer wieder von Fans sehr gerne gesehen wird, der aber anscheinend in den Überlegungen keine Rolle spielt. Ja, das ist schon eine Möglichkeit. Aber da macht der Vorstand der Eintracht anscheinend überhaupt keine Anstalten, sich dahingehend zu beschäftigen. Ich denke, es wird schon wieder ein etablierter Trainer. Wird auch in das Konzept passen der letzten Jahre, wenn man sich anschaut. Da waren nur etablierte Trainer, die schon irgendwo bei Bundesligisten trainiert haben. Ich meine, gut, okay, ja, auch in Skibbe, aber da waren auch Namen mehr. Selbst ein Daum war dabei, ja. Da waren immer Trainer, die irgendwo schon mal Erfolge hatten. Ich glaube, so wird es auch diese Saison wieder laufen. Wobei dieses Thema junge Trainer mit erfahrenem Co-Trainer, das ist auch eins, was mir irgendwo vorschwebt. Würde ich als interessante Lösung mal finden. Auch wirklich, um vielleicht eine Philosophie voranschreiten zu lassen. Aber gut, also, da müssen wir abwarten.
Ansonsten einfach mal bei Andi Möller fragen.
Der hat jetzt
hospitiert bei uns.
Ach, der war jetzt bei euch, ja. Er ist auch ganz schön moppelig geworden. Ich habe den letztes Mal in Frankfurt gesehen, vielleicht hat er letztens wieder abgenommen. Also der dackelt hier manchmal rum und man sieht ihn ja auch bei dem ein oder anderen FSV-Spiel, ja. Bin ich auch manchmal. Also der ist nicht mehr in seiner Topform. Die Schutzschwalbe würde heute nicht mehr so einfach funktionieren. Naja. Gut.
Das nimmt genau wieder Ausmaße an. Hilfe.
Haben wir eigentlich noch ein Thema?
Ja, wir haben das entscheidende Thema, nämlich das Tippen für das Wochenende. Und ich würde sagen, wir tippen jetzt mal sowohl unser Spiel als auch das Spiel des HSV und der Gast darf natürlich anfangen.
Dann muss ich jetzt erstmal versuchen, mich zu erinnern, was ich getippt habe. Ich glaube, ich habe drauf getippt, dass wir Nürnberg 2-0 schlagen. Mhm. Wobei es auch gern wieder ein 5-0 sein darf, wie in der Hinrunde. Da hätte ich keine Probleme mit.
Wie realistisch ist das?
Das musst du die Nürnberger fragen.
Okay,
ich versuche einzufinden. Weil das ist stark davon abhängig, was für Aussetzer die sich wieder gönnen. Also so direkte Pässe, Lasogga in den Fuß. Also wenn der eine Innenverteidiger auf den anderen spielt und der Stürmer genau zwischen den beiden den Pass abfängt, das sind Geschenke, die kriegt man nicht häufig. Da muss man halt auch ein bisschen auf den Gegner vertrauen für.
Die wirst du wahrscheinlich auch nur einmal in der Saison kriegen.
Vermutlich, ja. Und Frankfurt gegen Freiburg. Ja, da muss ich jetzt ja auf die Tabelle gucken und sagen, was ich am liebsten hätte. da hätte ich gern irgendein Unentschieden. Damit Freiburg uns nicht näher kommt, aber damit wir auch auf die Eintracht ein bisschen was aufholen.
Ja.
Im Moment kann man sich die Ergebnisse halt wirklich nicht großartig aussuchen, sondern muss genau gucken, was gerade für den Verein das Beste wäre.
Da notiere ich irgendein Unentschieden. Auch ein hervorragender Tipp. Herr Marvin.
Naja, also es ist wirklich so, wenn der HSV jetzt gegen Nürnberg gewinnen kann, dann ist der letzte, sag ich mal, das Aufbäumen von Nürnberg, was zu Beginn der Rückrunde ja doch irgendwo auffällig war, da haben sie einige Erfolge geleistet, dann wäre das wieder passé. Das wäre für mich ziemlich gut. Denn ich habe Nürnberg eigentlich so im Blick, dass die von dem Spielermaterial eher zu den letzten dreien gehören. Und das ist auch das, wo ich sie verorten würde. Und weil wir ja noch gegen Nürnberg spielen werden, wäre es mir ganz lieb, dass Nürnberg dann zu dieser Zeit nicht in irgendeinem Lauf ist. Deswegen würde ich auch sagen, ja, ah, naja, gut, kommt 3-0 in Hamburg. Und Eintracht, ja, ich denke, das ist halt so das typische Ding. Ich glaube, wenn der HSV einmal am Laufen ist, dann laufen die auch richtig gut. Das hast du auch gegen Dortmund gemerkt. Natürlich war auch, ehrlich gesagt, ein Weidenfeller an dem 3-0 nicht ganz unschuldig, ja. Also das Ding, was er sich dabei gedacht hat, ja, normalerweise, also wäre ich komplett ausgerastet als Eintracht-Fan, aber beziehungsweise als BVB-Fan, bin ich aber nicht, insofern ist mir Latte. Ja, aber gut. Deswegen, aber ich denke, wenn der HSV am Laufen ist, dann geht die Maschine auch richtig gut. Lasogga ist denn, der ist noch verletzt, ne?
Ja, das steht noch nicht fest, wie fit der dann wieder wird. Also
musst du dir auch mal geben. Musst dir auch mal geben, dass du eigentlich so jemanden von Hertha geholt hast, wo du dir schon gedacht hast, okay, das könnte einer sein, aber dass er so gut einschlägt, dass er dann sogar in die Nationalmannschaft berufen wird und dass die Mannschaft, bei der er spielt, trotzdem nur auf dem 16. Tabellenplatz ist, eigentlich auch unvorstellbar. Ne? Aber gut, ja, wie gesagt, 3-0, dabei bleibe ich und bestimmt der Calhanoglu wird mal wieder zeigen. Heißt der Calhanoglu,
ist richtig? Calhanoglu, das ist ein stummes G, ähnlich wie beim türkischen Präsidenten Erdogan.
Ah, Calhanoglu. Jetzt bin ich, ja, jetzt
weiß das
ich.
Das hat der Yalcin Imre, Ed Fehlpass, der hat das mal auf Audioboo vertont für uns. Und seitdem wissen wir, wie man das richtig ausspricht.
Okay. Ja, gut, man lernt nie aus. Also der Calhanoglu, warte jetzt nochmal, Calhanoglu? Ja, jetzt aber. Der wird bestimmt wieder für das ein oder andere Törchen sorgen. Und jetzt die Eintracht.
Ja, bitte.
Ah, ich bin so wieder so zwangsoptimistisch. Und ich sage, komm hier, einfach 1-0, der Eintracht gewinnt, irgendwie ein ganz dreckiges Ding gegen den SC Freiburg und der SC Freiburg wird damit endgültig in den Abstiegsstrudel hineingezogen. Kein Entkommen mehr, das war's, Deckel drauf, bam.
Deckel drauf,
ja.
Aus dem aus.
Zurück in den Breisgau.
Mit Karlsruhe tauschen?
Ja. Von mir aus.
Ja, ich habe jetzt lange überlegt, was ich hier so von mir geben soll, tippmäßig, und habe hier hin und her geschrieben und Tabelle geguckt und ich glaube, ich einige mich mit mir selbst einheitlich auf ein 2-0 und zwar sowohl für den HSV als auch für uns. Ich kann es nicht begründen, aber das ist so das, was mir gedanklich hinkommt. Ich meine, letzte Woche waren wir mit unserem 1-1-Tipp auch allgemein hier komplett richtig. Vielleicht funktioniert es diese Woche ja auch nochmal.
Ja, ja. Naja, also ich denke, die Siegchancen steigen auf jeden Fall für die Eintracht, wenn sie sich darauf besinnen. Vielleicht wirklich mal Meier und Rosenthal, auch wenn Rosenthal immer noch nicht so wirklich wohlgelitten ist bei der Fangemeinde, von Anfang an zu bringen. Ich denke, das wäre ein Konzept, was du jetzt gerade gegen Freiburg mal bringen könntest, weil Rosenthal ist mit Sicherheit gegen seinen ehemaligen Verein, wer weiß, vielleicht wird es ja bald wieder sein Verein, das kommt dann auch drauf an, bei der Eintracht spielt er sich ja nicht wirklich wohl, ist ja auch so ein bisschen Fees Liebling, mehr oder weniger, oder beziehungsweise ist extra wegen Fee hier zur Eintracht gekommen, da wird sich auch noch ein bisschen was entscheiden, aber ich denke, dass da genügend Motivation vorherrscht, dass du einfach die beiden mal zusammenbringst und das ist auf jeden Fall besser als die Aufstellung, die zuletzt so mehr oder weniger auf dem Platz stand und eine eher mäßige Leistung gezeigt hat. Also vielleicht sollten wir es mal so probieren, ansonsten schauen wir mal.
Ich weiß nicht, ob ich Rosenthal sehen will.
Ja, das ist halt natürlich, das ist halt wieder so ein Ding. Natürlich, die 90% der Fans, die du fragst, die sagen reflexartig, Rosenthal raus und so weiter und so fort.
Ja, komm, der macht dann den Alex Meyer und schießt seinen Ex-Club ab und dann habt ihr alle überhaupt kein Problem.
Ja, genau, das ist aber genau das Ding. Der Rosenthal hat auch schon ein schönes Ding gemacht gegen VfB. Natürlich wäre jeder eskaliert, hätte das Ding noch irgendwie daneben gesammelt oder hätte Ulreich das Ding gehalten. Natürlich, das sind so Dinge, aber Fakt ist, dass der Rosenthal, der muss man auch einfach mal das Vertrauen geben und mich kotzt es halt auch an, dass wenn ich sehe, hier bei Facebook, darfst du normalerweise sowieso bei Facebook nicht in die Kommentare gucken, da bist ja schon nicht mehr ganz bei Sinnen, wenn du sowas machst, aber ich habe halt manchmal so einen Schatten, schau dann in die Kommentare und das Erste, was dann immer kommt, ja, Zambrano stell ich auf jeden Fall auf. Ja, weißt du, dann wissen die Armleuchter noch nicht mal, dass der Zambrano die fünfte Gelbe gesehen hat oder wahrscheinlich die zehnte oder was
weiß ich,
auf jeden Fall die zehnte, auf jeden Fall gelb gesperrt ist, ja. Und dann lassen sie am besten noch einen Stendera spielen, weil der hat ja jetzt mal wieder ein Spiel bei der U19 gemacht, jetzt können wir den sofort bei den Profis spielen lassen, weißt du. Und aber nein, auf jeden Fall einen Rosenthal raus. Man muss es probieren, denn Fakt ist, du musst Leuten auch mal ein bisschen Selbstvertrauen geben, ja. Und es kann nicht sein, dass wir immer in so einer Kultur leben, wo du immer Sündenböcke suchst und immer so Spieler ausbotest, wenn Fans dann schon buhen, wenn sie reinkommen, dann schon pfeifen, obwohl sie nichts dem Dramatisches verbrochen haben. Dramatisch ist für mich, wenn sich jemand öffentlich gegen den Verein ausspricht oder solche Sachen oder sagt, ihr Fans seid scheiße. Wenn er scheiße spielt, dann natürlich ist das kacke. Aber das ist, gibt einem keinen Grund, dass den Spieler schon vor dem, bevor er eingewechselt wird, auszubuhen. Das kannst du ja nachmachen, wenn seine Leistung scheiße war, und dann ist auch Deckel zu. Aber also diese ganze Sündenbockkultur, die nervt mich, und ich wäre dafür, Rosenthal einfach mal spielen zu lassen. Gegen seinen Ex-Club könnte das doch funktionieren.
Dann präzisiere ich jetzt noch meinen Tipp auf 2-2.
Okay.
Von irgendeinem Unentschieden weg, denn ich glaube, gegen Freiburg ist das egal, ob man 2-0 führt oder 3-0. Die sind in der Lage, zurückzukommen. Das haben sie gerade im Spiel gegen Leverkusen bewiesen. Und da muss man vorsichtig sein.
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
2-2 sieht man im Endeffekt wenigstens genügend Tore.
Ja. Ich glaube, Tore werden wir mehr als genug sehen, noch irgendwann vielleicht.
Ja, das ist aber cool. Schauen wir mal, ja. Also ich bin da so eher ein bisschen torskeptisch, aber deswegen das knappe 1-0. Aber wie es auch kommt, Dreier wäre schon gut. Ein Punkt nehme ich aktuell nicht so ganz gerne mit, aber wer weiß, wie das Spiel verläuft, ne?
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen am Sonntag um 19.30 Uhr, wenn das Spiel rum ist. Ich finde immer noch diese Uhrzeit vollkommen grauslich.
Bin ich gerade auf der Autobahn. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Spiele, die ich nicht im Stadion sehe. Aber naja, vielleicht mal ganz gut.
Ja, das wäre der einzige Vorteil an der zweiten Liga, die Anschlusszeiten. Nee,
auch nicht. Ach du, nee, da gibt's überhaupt keine Vorteile. Montags ist ein absoluter Nachteil. Und das, selbst das montags abends finde ich noch besser, weil du wenigstens keinen weiten Weg hast, wenn es zu Hause ist. Aber trotzdem ist alles beschissen. 13 Uhr ist beschissen.
Sonnabends vorm Aufstehen.
Ja, genau.
Sonntags 13.30 Uhr, da kannst du direkt so Programm, Frühstück, Sendung mit der Maus, Fußball. Da hast du schon so den halben Tag hinter dich gebracht.
Da bin ich noch nicht nüchtern. Da bin ich noch nicht nüchtern. Das ist doch scheiße. Da kann ich, weißt du, um 13.30 Uhr, da quäle ich mich vielleicht gerade aus dem Bett, ja, weil ich zu viel Äppelwoll getrunken habe am anderen Tag.
Da wird erstmal eine Avocado aufs Brot geschnitten und dann ist gut.
Ja, jetzt hier schon wieder die Avocado, ja, die halt mit ihren magischen Kräften, ja. Wahrscheinlich willst du mir noch ein paar Chiasamen auf meinen Avocado klemmen und ein paar Cranberries, weil die mich frisch machen, ja. Aber nein, 13.30 Uhr, 13 Uhr wird nicht akzeptiert. Ich will die Eintracht in der nächsten Saison auch wieder in der ersten Liga sehen. Gar kein Vertun, und dafür müssen 3 Punkte her.
Damit lassen wir es jetzt stehen. Ich sage herzlich vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wir drücken dir und dem HSV so ein bisschen die Daumen.
Nur
so ein
bisschen. Ja, auf jeden Fall.
Zumindest solange es der Eintracht nicht wehtut.
Korrekt, ja. Also drinbleiben ist okay, aber mehr auch nicht. Ne?
Vielen Dank, Herzi.
Und dann
machen wir. Ich habe zu danken, ja. Nur der HSV.
Das habe ich jetzt überhört.
Genau, das schneiden wir im Nachhinein raus und überblenden es. Wir sagen danke fürs Zuhören und wir melden uns in der nächsten Woche nicht zur gewohnten Art und Weise wieder, weil der Dienstag auch nächste Woche wieder so ein magischer Tag ist, der es irgendwie nicht in unseren Sendungsplan schafft. Und so genau festgelegt haben wir uns noch nicht, aber wir teilen es rechtzeitig mit. Aber wir wünschen auf jeden Fall allen ein schönes Fußballwochenende und wir werden den Spieltag am Sonntagabend beenden und sagen danke und bis nächste Woche.